Deutschlandfunk. Umwelt und Verbraucher.
Mit Sandra Pfister. Guten Morgen. Den Plastikmüll stoppen, das wollen die Vereinten Nationen. Und sie wollen zum ersten Mal ein verbindliches Abkommen schaffen, ein rechtlich verbindliches. Am Wochenende sind sie der Sache einen Schritt näher gekommen. Und dabei gibt es viele Parallelen zum Klimaschutz. Ein Schritt vor, zwei zurück, so fühlt sich das da oft an. Und das gleiche Gefühl wird viele beschleichen, die jetzt in Montreal anreisen zur Weltartenschutzkonferenz. Die geht diese Woche los, genauer gesagt morgen. Wir werden da sehr genau hinschauen. Heute schauen wir aber erstmal auf unsere eigenen Äcker. Denn da könnte sehr viel mehr kreuchen und fleuchen. Aber Monokulturen und Pestizide nehmen den kleinen Tieren dort oft die Luft zum Atmen und auch die Pflanzen, von denen sie leben. Eine Reportage darüber, wie es besser gehen könnte. Ja, Plastik, damit fangen wir an. Weniger Plastik zu verbrauchen wäre ja schon angesagt, weil Erdöl inzwischen doch wieder ganz schön teuer ist. Hinzu kommt, dass Plastik inzwischen in jedem Blauwal, aber auch in jedem Wasserfloh steckt. Bis in 2 Jahren wollen die Vereinten Nationen es geschafft haben, dass sich die Staaten der Welt darauf festlegen, rechtsverbindlich, wie sie weniger Plastik in die Welt bringen können. Vergangene Woche haben sie dafür in Uruguay die Vorarbeit geleistet. 140 Staaten, also die große Mehrheit, würden mitmachen. Umweltschützer haben noch einiges zu kritisieren, sagen aber, das ist mehr, als wir erwartet hatten. Anne Herberg berichtet.
Es geht um nichts weniger als der Vermüllung der Welt mit Plastik, den Kampf anzusagen. In Uruguay haben sich Vertreter aus 190 Ländern zu einer ersten Verhandlungsrunde getroffen, um weltweit verbindliche Regeln gegen die Plastikverschmutzung auszuarbeiten. Umweltschützer zogen nun eine positive Bilanz. Über 140 Länder haben sich grundsätzlich für globale Regeln und Kontrollmechanismen ausgesprochen, sagte Alois Fedder, der Plastikmüllexperte von der Umweltschutzorganisation WWF, gegenüber der ARD am Freitag. Das sei mehr als erwartet worden war. Allerdings formierte sich ihm zufolge auch bereits der Widerstand, darunter von Erdölförderländern und einigen mächtigen Industriestaaten. Sie wollten lediglich nationale Regelungen auf freiwilliger Basis. Ein erfolgreiches Abkommen müsste aber weltweit gleiche, verbindliche Regeln und Standards festlegen. Das Komitee soll bis Ende 2024, also innerhalb von 2 Jahren, eine Konvention erarbeiten, in der verbindliche Regeln und Maßnahmen festgelegt werden zur Eindämmung der Verschmutzung durch Einwegplastik, Geisternetze oder Mikroplastik. Nach UN-Angaben nimmt die Kunststoffverschmutzung rapide zu. Ohne Gegenmaßnahmen könnte sich demnach die Menge an Plastikabfällen in den Meeren und anderen Gewässern von jährlich etwa 9 bis 14 Millionen Tonnen auf voraussichtlich 23 bis 37 Millionen Tonnen pro Jahr bis 2040 mehr als verdoppeln.
Es gibt also Hoffnung, wie Anna Herberg berichtet.
Die Lerche ist politisch. Unterschätzte Bedeutung der Artenvielfalt.
Ja, und heute ist Weltbodentag. Der Boden, der ist ein grandioses Ökosystem voller Würmer und kleiner Krabbeltiere, die ihn locker, luftdurchlässig und fruchtbar halten. So war es zumindest mal. Inzwischen sind sehr viele Böden in Deutschland ganz schön kaputt, was wir erstmal gar nicht so merken, solange noch was drauf wächst. Aber was genau wächst, das ist das Problem. Hochgezüchtete Monokulturen der Landwirtschaft, die den Boden einseitig auslaugen und viele kleine und große Lebewesen nebenher töten. Wir können das hören und sehen. Da krabbelt und summt und zwitschert gar nicht mehr so viel in unseren supereffizienten Agrarlandschaften. Allerdings soll das kein Bauernbashing werden. Es gibt einen Mittelweg, der Bauern vernünftige Erträge garantiert, ohne dass dabei Tiere und Pflanzen daran glauben müssen. Jule Reimer hat sich in der Nähe von Bonn umgesehen.
Wir sind in Alfter, uns am Rande des Kottenforstes, auf einer extensiven Wiese, die maximal 2-mal im Jahr gemäht wird und ein Teilbereich wird auch über Schafe beweidet.
Ein Novembertag auf dem Land südlich von Bonn. Ein Mäusebussard landet mit breiten Schwingen zwischen alten Obstbäumen und Brombeergestrüpp. Johanna Gundlach, Agraringenieurin beim Bundesamt für Naturschutz, zeigt im Gras auf Blumen und Kräuter.
Zum Beispiel hier diese lila blühende Wiesenflockenblume, Spitzwegerich, der weißlich blüht, der auch eine ganz wichtige Heilpflanze ist. Dann haben wir verschiedene Grasarten, Glatthafer, Wiesenschwingel, Rotschwingel.
Je seltener gemäht, je weniger gedüngt, desto magerer der Rasen, desto größer die Vielfalt. Doch die meisten Wiesen sind dank Dünger zu Kraftfutterweiden geworden, Magerrasen wurden zu Äckern umgebrochen, zahllose Feuchtgebiete trockengelegt. Das gab es schon vor 100 Jahren, aber die Bewirtschaftung der Böden erfolgte nicht mit der heutigen Intensität. Gundlach betritt einen breiten Feldstreifen. Hier wurde ein Teil eines Getreideackers stillgelegt. Aus dem grünen Gras ragen braune Pflanzenstängel in die Höhe.
Hier wurden verschiedene Kräuter wie die Kamille, aber auch Kulturarten wie die Sonnenblume
angebaut. Was jetzt Novembertriss, struppig und unordentlich wirkt, ist aus Sicht Gundlachs ein kleines Paradies. Der Streifen, gesäumt durch Feldgehölz, bietet Hasen, Wildbienen, Käfern und Vögeln viel Schutz. Ergebnis einer gezielt eingesäten Blühmischung.
Wir finden aber auch hier für die Landwirte meist ungern gesehene Unkräuter wie Disteln oder die Melde. Aber auch das sind aus Naturschutzsicht Arten, die wichtig sind, weil sie eben auch als Nahrungs- und Nektarpflanzen dienen für verschiedenste Insektenarten.
Auf der anderen Seite der Brache leuchtet die braune Erde eines blanken Ackers, intensiv bewirtschaftet. Dünger und Pflanzenschutz sind wirksam, um hohe Erträge zu erzielen. Ohne Abwechslung und dauerhaft eingesetzt, jedoch keine Alternative, meint Gundlach.
Also die Artenvielfalt ist gleich null bzw. 100% durch die Fruchtart abgedeckt, die dort bewirtschaftet wird. Weil eben die Herz-Lungen-Maschine der Kulturarten, nämlich Pflanzenschutz und Dünger, es erlauben, auch über Jahre hinweg monoton, quasi ohne eine diverse Fruchtfolge zu wirtschaften.
Durch die intensive Landnutzung bleiben Feldhamster, Fluginsekten und Brutvögel auf der Strecke. So hat sich der Bestand des Allerweltsvogels Feldlerche seit 1992 fast halbiert.
Hier vorne in den Altgebäuden haben wir eigentlich hauptsächlich das Jungvieh untergebracht. Dann in dem nächsten Altgebäude, das so mittelalt ist, da sind jetzt unsere Kälberkühe.
Und viele konventionell wirtschaftende Landwirte probieren derzeit Neues aus. Familie Passmann tut das schon lange. Sie betreibt südlich von Bonn in der Gemeinde Alfter einen Hof mit 85 Kühen und rund 100 Hektar Acker, Weiden und Wiesen. Der Borkeshof liegt im Wasserschutzgebiet. Die Passmanns kooperieren seit 30 Jahren auf freiwilliger Basis mit dem regionalen Wasserversorger. Außerdem vermarkten sie als wichtiges Einkommensstandbein Eier und Fleisch selbst, berichtet Jessica Passmann. Etwas entfernt vom Hof erstreckt sich ein vielfarbiger Acker mit lila Phacelia, gelben Sonnenblumen, Platterbsen, Zaunwicken, Senf und Ölrettich. Bis Juli wuchs hier Gerste. Ab kommendem Frühjahr sollen es Mais und Lupinen sein. Die bunte Zwischenfrucht verbessere derweil den Boden, erklärt Dominik Passmann.
Umso besser sich natürlich diese Zwischenfrucht entwickelt, umso mehr erstens verfügbaren Bodenstickstoff können die Pflanzen da ja aufnehmen. Und eben auch über die Leguminosen wird ja nochmal Luftstickstoff gebunden. Und dann können wir schon ein Viertel bis ein Drittel des benötigten Düngers für die Nächstelkultur darüber einsparen.
Der Clou für die Natur, selbst ausgeblüht, sorgt die Pflanzenmischung mit ihren Samen und Versteckecken noch dafür, dass Insekten und Tiere besser über den Winter kommen. Der Wasserversorger bezuschusst das Saatgut, das teurer ist als die üblichen Einsortenangebote. Mit der Zwischenfrucht lassen sich Unkraut eindämmen und Herbizide sparen. Und ihre Wurzeln durchlockern zudem den Boden für die nächste Aussaat.
Dadurch können wir uns beispielsweise diese ganze tiefe Bodenbearbeitung wie Pflügen oder tiefes Grubbern ersparen.
Und den Einsatz von Dieselbenzin. Das ist genauso wie Dünger wegen des russischen Angriffs auf die Ukraine sehr teuer geworden. Es liegt auch am besonderen Standort im Wasserschutzgebiet. Die Passmanns haben in den letzten Jahren beschlossen, dass weniger mehr sein kann. Weil sie weniger düngen, ist der Proteingehalt ihres Weizens gesunken. Sie erzielen geringere Erlöse. Weil aber gleichzeitig die Weizenpreise wegen des knapperen Angebots gestiegen sind, stellt Dominik Passmann fest:
Am Ende ist es eigentlich plus minus null. Also was wir weniger reinstecken, müssen wir nachher so gesehen auch nicht mehr bezahlen. Und da kommt am Ende eigentlich das Gleiche bei rum. Für uns finanziell, wie wenn wir eher eine intensivere Bewirtschaftung fahren würden.
Allerdings, Sich mehrjährig über den Vertragsnaturschutz an Umweltmaßnahmen zu binden, kommt für die Passmanns nicht in Frage, weil sie um ihre unternehmerische Flexibilität fürchten. Und?
Weil wir halt doch irgendwo die Befürchtung haben, wenn wir irgendwo etwas halt irgendwie extensiv oder naturschutzmäßig ausweisen, dass uns das dann nachher einfach einkassiert wird und dann wird dann gesagt, da bleibt das jetzt so.
Gute Fördersätze dort, hin oder her.
So, und das war ein Beitrag über Artenvielfalt in der Landwirtschaft. Wenn Sie an Australien denken, welches sind die ersten beiden Tiere, die Ihnen einfallen? Vermutlich Koala und Känguru. Es gibt noch hunderte andere, Wombats, tasmanische Teufel oder den Kaninchen-Nasenbeutler. Interessanterweise haben sie fast alle Beutel, aber das ist eine andere Geschichte. Die wir hier und heute erzählen wollen, ist, dass in Australien in den vergangenen 200 Jahren so viele Landsäugetiere ausgestorben sind, wie in keinem anderen Land der Welt. Die australische Regierung probiert, das aufzuhalten. Jennifer Johnston.
Hey. You wanna go up on my shoulder?
Der australische Umweltschützer Tim Faulkner hält einen 10 Monate alten tasmanischen Teufel auf dem Arm.
People think that devils are little blood-sucking monsters.
Die Leute denken, tasmanische Teufel sind kleine, blutsaugende Monster. Aber in Wirklichkeit sind sie sehr schüchtern, sehr scheu, genau wie er hier.
They like to sit up high.
Das junge Tier mit kurzem schwarzen Fell und roten Ohrmuscheln klettert auf Faulkners Rücken, legt seinen Kopf auf seiner Schulter ab. Er und seine Artgenossen leben nur in Australien. Sie sind die größten fleischfressenden Beuteltiere der Welt. Sie sind wunderbare Buschreiniger. Sie beseitigen Krankheiten. So halten sie alles gesund. Sie sind einfach unglaubliche Tiere. Doch sie sind vom Aussterben bedroht. In keinem anderen Land der Welt sind in den vergangenen 200 Jahren so viele Säugetiere ausgestorben wie in Australien. Zu diesem Ergebnis kommt der im Sommer veröffentlichte staatliche Umweltbericht.
Up on the log. That's about a half-grown Tasmanian devil.
Tim Faulkner setzt sich seit vielen Jahren für die Rettung bedrohter Tierarten in Australien ein. Er steht vor einem Wildtiergehege im Reptile Park, knapp 2 Autostunden nördlich von Sydney. Ausgerechnet Katzen und Füchse seien heute eine der größten Bedrohungen für Australiens Tierwelt. Als die Europäer vor 200 Jahren nach Australien kamen, brachten sie Säugetiere mit, wie Kaninchen, Mäuse, Ratten, den Fuchs, die Katze. Jetzt sind Füchse und Katzen für fast das gesamte Aussterben unserer Säugetiere verantwortlich. Denn die einheimischen Tiere erkennen die eingeschleppten Tiere teils nicht als Bedrohung, teils sind sie ihnen einfach unterlegen. Weitere Gründe für das Artensterben sind die massive Rodung von Wäldern. Brände, Überschwemmungen oder Krankheiten. Ein hoch ansteckender Krebs hat etwa den tasmanischen Teufel fast ausgerottet. Im Reptile Park, in dem Tim Faulkner arbeitet, versuchen sie die Tiere daher von der Krankheit fernzuhalten und zu züchten. Denn wenn Australien den tasmanischen Teufel rette, rette es gleichzeitig viele andere Tierarten. Eine gesunde Population des tasmanischen Teufels bedeutet, dass es weniger Katzen gibt. Wenn es weniger Katzen gibt, können die meisten anderen kleinen Säugetiere, Vögel, Reptilien und Amphibien so gedeihen, wie es in Australien immer üblich war. Etwa der Kaninchennasenbeutler, der in Australien Bilby genannt wird. Die Tierpflegerin Rachel Shukraut versucht, eines der Tiere im Taronga Zoo in Sydney aus seinem Versteck zu locken. Sie klappert mit einer Futterdose. Vorsichtig hoppelt der Kaninchen-Nasenbeutler aus seiner Höhle. Er sieht ein wenig aus wie ein Hase mit größeren, langen Ohren und spitzer Nase. Die größte Bedrohung für den Bilby sind Katzen und Füchse, die die Europäer ins Land gebracht haben. Aber auch Kaninchen. Und sie sind wirklich gut darin, Bilbis aus ihren Höhlen zu werfen und allen verfügbaren Platz einzunehmen. Ein Problem fürs gesamte australische Ökosystem, erklärt Tierpflegerin Rachel Shukraut. Denn Bilbis erfüllen eine sehr wichtige Rolle, weil sie die Erde aufwühlen. Sie sind sozusagen die Ingenieure unseres Ökosystems. Denn der durch die Bilbis aufgelockerte Boden gibt unter anderem Pflanzen die Möglichkeit zu wachsen. Die Bedeutung der Biodiversität für das gesamte Ökosystem, für das Leben der Menschen, werde immer noch unterschätzt, sagt Tim Faulkner.
I think that Australians or the world were a little asleep at the wheel.
Ich glaube, dass wir Australier oder die Welt am Steuer eingeschlafen sind. Die biologische Vielfalt muss viel stärker beachtet werden. Sobald wir akzeptieren, dass sie genauso wichtig ist wie der Klimawandel, vielleicht sogar genauso wichtig wie alle unsere menschlichen Probleme, können wir meiner Meinung nach noch die Kurve kriegen. Die australische Regierung hat versprochen, 30% seiner Landfläche und 30% seiner Meere bis 2030 zu schützen. Kein weiteres Säugetier dürfe in Australien mehr aussterben. Doch gleichzeitig werden weiter jeden Tag große Landflächen für die Landwirtschaft oder den Wohnungsbau abgeholzt.
Und damit gehen wir wieder zurück nach Deutschland. Menschen gehen in den Wald und schlagen Holz, einfach so illegal. Wir haben an dieser Stelle schon häufiger darüber berichtet, dass das jetzt und hier passiert in Deutschland, weil sich viele Heizöl oder auch Erdgas nicht mehr leisten wollen oder können. Nach dem Zweiten Weltkrieg war das naturgemäß deutlich häufiger der Fall. Der Wald war ohnehin schon ziemlich zerstört. Damals fanden sich 500 Bürger zusammen, die den deutschen Wald schützen und wieder aufforsten wollten. Monika Seinsche über 75 Jahre Schutzgemeinschaft Deutscher Wald.
Die Kriegswinter waren kalt in Deutschland und die Menschen brauchten Brennholz. Ganze Wälder wurden abgeholzt. Nach 1945 kamen dazu die Reparationszahlungen, die Deutschland zu leisten hatte, auch in Form von Holzeinschlägen.
Sie müssen sich vorstellen, nach dem Krieg waren ungefähr 10% der Waldfläche in Deutschland zerstört. Und diese 10% hat man einfach gesehen in der Natur, im Wald. Und dann hat man tatsächlich gesagt, wir brauchen eine Initiative, um diese Wälder wieder aufzuforsten, um neuen Wald zu begründen und zu schaffen. Und das war so die Geburtsstunde im Prinzip der SDW. Wir sind so als eine der ersten Bürgerinitiativen von Deutschland aktiv geworden und haben uns darum bemüht, diese Wälder wieder aufzuforsten, neue Bäume zu pflanzen. Auch zum Beispiel durch Saat wurden neue Bestände begründet, um diese Schäden im Wald eben zu beheben.
Am 5. Dezember 1947 gründeten 500 Bürgerinnen und Bürger in Bad Honnef bei Bonn die Schutzgemeinschaft Deutscher Wald, kurz SDW. Christoph Rullmann ist ihr Bundesgeschäftsführer. Von Anfang an habe die Schutzgemeinschaft sehr eng mit der Politik zusammengearbeitet, sagt er.
Also einer unserer Gründungsväter ist auch tatsächlich Konrad Adenauer gewesen. Also man hat sich gesagt, okay, wer kann hier auch, sagen wir mal, in diesem Spiel mit den Alliierten, die damals ja politisch sehr entscheidend waren in Deutschland, ins Gespräch gehen und kann dort eben auch Unterstützer gewinnen, um dem Wald eben zu helfen. Und das hat man eben dann mit diesen Politikern getan, die auch teilweise auf unserer Gründungsurkunde unterschrieben haben.
Mit dieser Strategie war die Schutzgemeinschaft sehr erfolgreich. Schon 2 Jahre nach ihrer Gründung hatte sie ein Ende des Holzeinschlags durch die Alliierten bewirkt. Es folgten Aufforstungsprogramme und immer wieder Baumpflanzaktionen. Daneben wurde die Waldpädagogik ein wichtiger Aufgabenbereich. Es entstanden Informationskampagnen zur Bedeutung des Waldes, Waldjugendheime und Waldschulen wurden gegründet. Während des Waldsterbens in den 1980er Jahren setzte sich die Schutzgemeinschaft für eine Verminderung der Schwefeldioxidemissionen ein. Unter den deutschen Umweltschutzorganisationen nehme sie trotzdem eine Sonderstellung ein, sagt der Waldpolitikforscher Michael Suda von der Technischen Universität München.
Die Schutzgemeinschaft Deutscher Wald ist anders als andere Naturschutzverbände. Es geht weniger um detaillierte Inhalte, wie Wald bewirtschaftet werden soll und was da getan wird, sondern es geht überwiegend in erster Linie um den Erhalt dieses Waldes und gleichzeitig pragmatisch gesehen um den Erhalt einer ordnungsgemäßen nachhaltigen Forstwirtschaft.
Der sehr pragmatische Ansatz der Schutzgemeinschaft zeige sich auch daran, dass sie als einziger Naturschutzverband Mitglied des Forstwirtschaftsrates ist, dem Dachverband der deutschen Forstwirtschaft. Sie nehme damit auch eine Mittlerrolle ein zwischen den anderen Umweltorganisationen und der Forstwirtschaft. Trotz aller Bemühungen allerdings stehe es um den Wald heute ähnlich schlecht wie vor 75 Jahren, sagt der Bundesgeschäftsführer der Schutzgemeinschaft Christoph Rullmann. Schuld daran sei der Klimawandel und besonders die Dürrejahre seit 2018.
Wenn man guckt, dann ist momentan in Deutschland eine Fläche so groß wie das Saarland tatsächlich und sogar noch mehr geschädigt. Wir haben die ganzen Zahlen von diesem Jahr noch gar nicht vorliegen, was dieses Jahr wieder an Schadfläche hinzugekommen ist. Und das wird viele Jahre, wenn nicht sogar Jahrzehnte dauern, um diese Bestände wieder mit funktionierenden Wäldern sozusagen auch zu bestocken.
Dem aktuellen Waldzustandsbericht zufolge haben nur 21% aller untersuchten Bäume in Deutschland noch eine intakte Krone. Gerade Fichten werden von der zunehmenden Trockenheit geschwächt und dadurch zum leichten Opfer für Borkenkäfer. Besonders Monokulturen sind anfällig. Wichtig sei es deshalb für die Schutzgemeinschaft Deutscher Wald, einen Umbau der Wälder hin zu klimastabilen Mischwäldern voranzutreiben, sagt Michael Suder.
Ich glaube, die größte Herausforderung, die gegenwärtig da ist, ist diese Transformation der Wälder, die wir nach den Trockenjahren entsprechend gesehen haben, mit eigenen Augen draußen, was ein Zeichen ist, wie sich Temperaturerhöhung, Klimawandel auf diese Wälder auswirken kann und wie schnell das insgesamt gehen kann. Also ist die große Herausforderung, wie können diese Wälder der Zukunft aussehen, damit sie die Wirkungen, die sie entsprechend entfalten für Natur, Umwelt und Mensch auf der anderen Seite, weiterhin in dieser Form erhalten werden können.
Gelingt der Umbau der Wälder, bleibt auch der Lebensraum unzähliger anderer Pflanzen und Tiere erhalten.
Deutschlandfunk, Verbrauchertipp.
Vor einem Jahr noch war das Leben deutlich günstiger. Es floss noch Gas aus Russland und fast alles, wo Energie drin steckt, war billiger als jetzt, vor allem Lebensmittel. Es könnte besser werden, bald, sagen einige Experten, aber vorerst fordern viele, die arbeiten, bitte mehr Gehalt. Da kassiert aber natürlich auch der Staat mit über Steuern. Es gibt andere Wege, mehr Netto vom Brutto zu behalten. Klaus Deuser hat da ein paar Tipps.
Zwar können Arbeitgeber bis zum Jahresende 2024 ihren Angestellten maximal 3.000 Euro steuer- und sozialversicherungsfrei als Inflationsausgleichsprämie zahlen, doch das ist eine in der Form einmalige Sonderregelung. Unabhängig davon besteht im Rahmen der Entgeltoptimierung die Möglichkeit, mit dem Arbeitgeber Extras zum Gehalt zu vereinbaren. Zum Vorteil für beide Seiten, sagt Steuerexperte Jörg Leine vom Verbraucherportal Finanz. Denn
der Arbeitgeber muss keine Sozialversicherungsbeiträge bezahlen und der Arbeitnehmer auch nicht. Zusätzlich muss der Angestellte auch nicht mehr Steuern bezahlen.
Extras zum Gehalt gibt es allerdings ausschließlich als Sachzuwendungen, betont Steuerexperte Leine.
Das kann ein Tankgutschein sein, eine andere Gutscheinkarte oder ein Zuschuss für das Fitnessstudio. 50 Euro pro Monat sind in Summe steuerfrei, wenn das zusätzlich zum eigentlichen Lohn gemacht wird.
Angesichts hoher Benzinpreise kann ein monatlicher Tankgutschein das eigene Portemonnaie spürbar entlasten. Ebenso wie eine Prepaid-Kreditkarte für den Einkauf von Waren in bestimmten Geschäften oder ein Restaurantgutschein. Für selbstproduzierte oder verkaufte Ware des Unternehmens gibt es zudem einen Personalrabatt-Freibetrag in Höhe von 1.080 Euro im Jahr. Arbeitgeber können aber auch in die Gesundheit ihrer MitarbeiterInnen investieren. Mit Zuschüssen etwa für Sport- oder Yogakurse unter Anleitung eines zertifizierten Übungsleiters, in einem Sportverein oder Fitnessstudio, für Massagen und Rückentraining oder auch für Raucherentwöhnungskurse. Der steuerfreie Zuschuss für solche gesundheitsfördernden Kurse beträgt maximal 600 Euro pro Jahr. Grundsätzlich, so Jörg Leine, ist zu beachten:
Gehaltsextras sollten schriftlich vereinbart werden, entweder im Arbeitsvertrag oder einer Betriebsvereinbarung. In seltenen Fällen steht so etwas auch in einem Tarifvertrag drin.
Die diversen Gehaltsextras lassen sich laut Verbraucherportal Finanztipp durchaus miteinander kombinieren. Und wenn die Firma ein Dienstfahrrad zur Verfügung stellt, kann das Rad kostenfrei auch privat genutzt werden. Das gilt auch für ein Elektrorad mit einer Geschwindigkeit von bis zu 25 Stundenkilometern. Als Gehaltsextras kommen außerdem Zuschüsse zu einer Bahncard und dem Jobticket in Betracht.
Seit 2019 ist das vom Arbeitgeber gezahlte Jobticket steuer- und beitragsfrei, wenn es zusätzlich zum Lohn gewährt wird. Allerdings mindert dieser Betrag dann die Entfernungspauschale bei der Steuererklärung. Es sei denn, der Chef führt für das Jobticket pauschal 25% Lohnsteuer ab.
Dann können MitarbeiterInnen bei ihrer Steuererklärung die komplette Entfernungspauschale in Anspruch nehmen. Nach Einschätzung von Jörg Leine springt bei dem Gehaltsextra netto mitunter mehr heraus als bei einer Gehaltserhöhung. Das kann sich gerade für junge Familien mit kleinen Kindern rechnen, denn
der Arbeitgeber kann auch Zuschüsse in unbegrenzter Höhe für die Betreuung noch nicht schulpflichtiger Kinder leisten. Auch wieder steuer- und sozialversicherungsfrei. Dabei spielt es keine Rolle, ob das Geld für eine Kita oder eine Tagesmutter gezahlt wird.
Auch für Arbeitgeber zahlen sich die Zuschüsse letztlich aus, da sie die Bindung der MitarbeiterInnen ans Unternehmen fördern.
Mit diesem Tipp endet die Sendung Umwelt und Verbraucher. Gleich kommen hier die Informationen am Mittag mit Stefan Heinlein. Es geht darum, wie es weitergeht im Iran. Mein Name ist Sandra Pfister. Ich wünsche Ihnen einen schönen Tag.
Deutschlandfunk.